Oh, so.
Mein Name ist Robin Christopher Vorbeck, CEO von High Performer Limited. Und wir präsentieren den Catch-Cut.
Moin und herzlich willkommen im Catch-Club zu dem Podcast, der keine PTSD aufgrund von toxischem und manipulativem Verhalten auslöst, maximal aufgrund von schlechten Wortwitzen. Wir befinden uns in Sports Entertainment, das heißt, es geht um die WWE, die einen Besuch in Frankreich abgehalten hat, genauer gesagt in der Hafenstadt Lyon. Und wir haben uns die ganze Chose angeguckt. Wir, das ist meiner einer, der Marcel und meine bessere Hälfte, der Dieter. Hallöchen!
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo.
Wie geht es dir, mein Freund?
Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Langes Wochenende und ich habe Bock, mal wieder über Catch zu sprechen.
Yes, sir. Ja, langes Wochenende kann ich leider nicht von reden, aber naja, so ist das. Wollen wir direkt reingehen?
Das tun wir doch sehr gerne.
Ja, denn in Lyon, Frankreich, vor 11.682 Zuschauern, wohl die größte Zuschauerzahl einer Arena-Show, die die WWE je hatte?
Nein, nein. Da können wir direkt drauf. Gut, dass du es ansprichst. Es geht nicht um die Zuschauerzahl. Nein, nein. Es geht um das Gate, das heißt um die Einnahmen.
Ah. Weil, seit ein paar Monaten sowas wird ständig vom Gate gesprochen. Ich habe so, was ist das überhaupt?
Das sind die Einnahmen, das ist das, wie viel Kohle die mit den Eintrittsgeldern machen, weil 11.600 ziehen die auch mal bei einer starken Raw oder so, ne? Also es geht darum, dass sie quasi, ja, sie haben die Tickets so teuer verkauft wie noch nie, Punkt.
Ja, und Dynamic Pricing halt, ne?
Genau.
Falls auch da angewandt wurde.
Aber ja, wird auch, bei der WWE ist ja Ticketmaster, wird da auch angewandt, klar.
Ja, gut, ich weiß nicht, ne, kann ja sein, dass Frankreich da vielleicht einen Riegel vorgeschoben hat.
Nee, hat, leider nee, nicht. Nee,
Leute, machen wir nicht.
Macht ja Deutschland Schade. Mittlerweile auch.
Ja, ich hab's gehört, von wegen bei der Nummer in Berlin irgendwie teilweise mehrere hundert Euro für die hinterletzten Drecksplätze.
Ja, also so mal so. Und jetzt bei Clash and Castle, da in Schottland sind sie bei, was waren's? Ich glaube, da ging das günstigste, nicht mal Kombikarten wie in Berlin, sondern für die Show nur auch günstigste Karte 500 Euro. Also.
Ey, das ist doch auch nicht mehr feierlich, Alter.
Nee, das ist absolut. Und du, sollen die Leute machen, soll die WWE halt Geld verdienen, aber finde ich halt schon echt hart.
Es geht ja nicht darum, ob die. Dass man denen wünscht, irgendwie, dass sie kein Geld verdienen oder so.
Nein.
Aber wenn ich mir diese Preise angucke, dann ist das halt auch einfach nicht, irgendwo nicht mehr gerechtfertigt, ne?
Das ist es halt. Vor allem, wenn du jetzt guckst, angenommen, die Leute hier bei Backlash haben so viel Kohle bezahlt. Gut, die hatten einen Tag vorher noch SmackDown, aber die hatten im Endeffekt nur 5 Matches.
Ja.
Ne, das passt dann auch irgendwo nicht.
Ja. Das ist alles ein wenig fragwürdig, weil. Ne, klar, gute Plätze sind gut teuer, aber irgendwo muss man die Kirche im Dorf lassen.
Jo.
Wollen wir dann jetzt aber mit der Show beginnen?
Unbedingt.
Oder wollen wir jetzt schon über die Crowd reden oder machen wir das dann zum Main Event hin?
Also, man kann das. Also, im Main Event ist der Punkt, wo ich sage, da ist es mir am dollsten aufgefallen. Also, die Crowd war sehr, sehr gut. Die hatten sehr Bock, die waren laut. Was mich halt, ne, die haben schön Randy Orton's Theme mitgesungen, die haben natürlich Cody's Theme mitgesungen. Was mich halt gestört hat, war, dass die Abfeierei von sich selbst im Main Event.
Ja, das mir tatsächlich aufgefallen, so ja, ihr wart scheiße laut und das ist scheiße geil, aber Leute, so ein bisschen auch Bezug nehmen auf das, was passiert, ist vielleicht auch schon angenehmer.
Ich habe
einen tollen Vergleich. Vielleicht nicht alles auf Französisch chanten.
Ich habe einen tollen Vergleich gelesen, den wir beide sehr gut nachvollziehen können. Die Crowd hat sich beim Main Event so verhalten, wie die Crowd beim Main Event Andy gegen Bobby beim Karat 219.
Hol mich mal ganz kurz ab.
Das war doch der Main Event 2019, wo Bobby den Titel gewonnen hat gegen Andy und die Crowd auch absolut nur sich selber abgefeiert hat mit diesem Andy-Bobby-Chant-Duell.
Wo sie den Ilja-Moment wieder rekonstruieren wollten, glaube ich, so war das doch, oder nicht?
Genau das.
Ja, wo sie es einfach so auf Krampf dann genau so nochmal machen wollten, wo es ja bei diesem Ilja-Bobby-Ding damals einfach so natürlich kam, das ist einfach passiert. So, da hat keiner irgendwie da was, ja, wie sagt man, erzwungen. Erzwungen
ist das. Genau, genau so. Ja. Ne? Aber wie gesagt, sonst fand ich die Crowd echt gut, die waren laut, hatten Bock und ist ja auch was Gutes, ganz klar, aber so die Verhältnismäßigkeit und ist es ja auch immer noch ein Produkt, was dann auch von den Fans und so lebt und dieses hier, Ile Phänomenal ist beim ersten Mal witzig, beim zweiten Mal witzig, aber dann wird es halt auch irgendwann nervig, ehrlich gesagt, weil das zieht mich aus dem Match raus, aber da gehen wir dann beim Main Event drauf ein.
Dann beginnen wir lieber mit dem Opener der Show. Kevin Owens und Randy Orton. Irgendwie ein Team, was ich geil finde.
Ey, super geil. Ich hoffe, dass das auch länger bleibt.
Ja, das ist irgendwie so das 10. random, spontan aus dem Nichts her kommende Tag-Team jetzt von Randy Orton. Aber es funktioniert irgendwie. So die wirken halt so, als wären sie als würden sie einfach gut verstehen. Ja, okay, komm, machen wir jetzt einfach so. Ja, was soll's, passiert halt. So. Die treffen oder sind getroffen auf zwei Vertreter der Bloodline, Solo Sikoa und Tama Tonga.
Yes.
Das Ding ist, die sind direkt draufgegangen. Es ist direkt Chaos ausgebrochen. Unterwegs WRF Schneider war auch zwischendrin Teil der Security, was ich witzig fand. Mike D wohl auch?
Ja, Mike D war ja Security bei SmackDown, genau.
Ja. Also, das waren so die einzigen beiden, die ich insgesamt erkannt habe, aber find's halt witzig. Und daraufhin wurde das Ganze dann in einen Streetfight umgeändert. Oder? Nee.
Ja, doch. Also, die haben sich.
Es war direkt Streetfight.
Dann kam Nick Aldis raus, hat gesagt, das ist ein Streetfight, Leute.
Genau. So. Und das Chaos hat sich gelegt. Und dann war Randy plötzlich weg. Wurde aus dem Ring geschubst und hat gesagt, ich mach jetzt erstmal ein Nickerchen. Daraufhin gab es ordentlich auf die Schnauze für Kevin Owens. Bis dann irgendwann Randy Orton wieder eingreifen kann. So zwei, drei Spots, die bei mir hängen geblieben sind, ist wie Kevin Orton solo durch den Tisch in der Ringecke yeetet. Das sah gut aus. Später bekommt der eben erwähnte Solo Sikoa auch noch einen schönen RKO auf dem Kommentatorentisch.
War der Brian Buster,
der sah böse aus, Alter.
Alter.
Oder der Brian Buster durch den Kommentatorentisch. Durch auf die Stühle. Gegen Tama Tonga. Und dann hatten wir plötzlich die Situation, dass ein alter Bekannter aus New Japan aufgetaucht ist, nämlich Tangaloa, der Bruder von Tama Tonga.
Ah, und hat den Spot auch direkt gebotcht.
Hat er? Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen.
Ja, aus der anderen Kameraperspektive siehst du halt, dass er es nicht hinkriegt, außer unterm Ring hochzukommen und der Ref hat sich quasi selber geistesgegenwärtig rausgezogen, weil Tangaloa nur so eine Hand mehr oder minder am Fuß hatte und der Ref hat sich selber mit rausgezogen.
Ist ja großartig, Alter. Lieben wir.
Komplett. Also, ja, ob's Tangaloa gebraucht hat, weiß ich nicht. Ich sag mal so. Ich hoffe einfach nicht, dass wir noch Jacob Fatu sehen, weil den finde ich sehr gut. Der muss woanders hin, bitte nicht zur WWE.
Das wird passieren.
Natürlich wird's passieren.
Also das steht halt fest wie das Amen in der Kirche.
Vielleicht bringen sie noch Hikuleo mit, dann sind die Tongas wieder zu dritt.
Wobei ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die WWE die Usos wieder zusammenbringen will und dass Jacob Fatu dann zu denen kommt irgendwie. Ja. Auch wenn ich das halt viel zu früh finde, klar, ne, Jey Uso gibt mir Solo nicht so viel.
Kommen wir ja gleich zu. Und,
aber ich kann mir halt vorstellen, dass sie dann so ein 3 gegen 3 Familienkrieg machen wollen. Oder sich das zu, oder vielleicht auch sich das so lange aufheben, bis dann The Rock und Roman Reigns wieder da sind.
Also es wird halt drauf hinauslaufen, wenn Reigns wiederkommt, dass Reigns als Face wiederkommen wird und gegen seinen aufmüpfigen Cousin und die anderen drumherum gehen wird.
Ja, Solo Sikoa und Tama und Tonga. Tama und Tanga. Tangalore, ja.
Tangalore.
Gegen Roman Reigns und die Usos.
Ja.
Keine Ahnung, wo dann Jacob Fatu noch mit dazwischen da rumspielt, aber.
Der kommt da bei dem Match. Nee, aber ja, also da machst du jetzt ein Civil War in der Bloodline mit auf, weil Paul Heyman ist auch nicht zufrieden.
Ja, da habe ich mir auch notiert, ne? Wann turnt er? Das dauert nicht mehr lange.
Na, eben. Und bitte, wann turnen die gegen ihn? So. Und
nee, ich glaube eher, dass das so ein Move wird, wo er sagt, wenn so. Nee, sorry, Leute, da bin ich raus.
Oder so. Dass
das so ein Ding wird.
Er hat ja auch Backstage Jey Uso dann in einer Stelle so angeguckt, so, hilf mir bitte. Und ja, also ich fand's Match cool, die Spots hattest du aufgezählt und ja, war in Ordnung, 20 Minuten Opener, klar, man hatte nur 5 Matches, aber dann sehe ich lieber die Länge bei dem Tag Team Match als beim anderen Tag Team Match, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Und ja, es war super solide, ich hatte großen Spaß mit, Punkt.
Das war so ein typisches WWE-Hardcore-Match halt.
Genau.
So, du weißt halt, ja okay, die WWE, da dürfen sie oder können und dürfen sie nicht mehr machen, als sie da gezeigt haben. Aber das, was sie da gezeigt haben, hat halt funktioniert. Ne? Du weißt halt genau, wäre das ein Indie-Match gewesen, wäre das halt noch ein Stück härter geworden. Oder auch bei AEW wäre es auch härter geworden. Wir hatten es ja jetzt erst am Donnerstag mit Copeland gegen Brody Lee. Was ja eindeutig gezeigt hat, dass das woanders härter gecatcht wird.
Mhm.
Aber trotzdem, das tut dem Match hier in dem Fall keinen Abriss.
Nein.
Das hat Spaß gemacht. Was mir auch Spaß gemacht hat, war daraufhin der Women's Freeway um die WWE Women's Championship. Tiffany Stratton und Naomi wollen beide Baileys Titel haben. Dieter, fang an. Wie fandst du das Match?
Besser als erwartet tatsächlich. Weil mir gefiel es halt gut, dass die da auch so Three-Way-Sequenzen mit drin hatten. Aber dann Bailey gegen Stratton und dann mal Naomi und beide. Baileys Auftritt gefiel mir gut mit der Gier. Sie findet sich jetzt in der Rolle langsam. Und weil das Problem ist, ja, bei Bailey muss man sagen, sie war der mit ihren Bailey-Buddies und hier alles farbenfroh und cool und witzig und lustig und ich hab euch alle lieb. Dann wurde sie Heel und jetzt muss sie natürlich, kann sie ja nicht wieder zu diesem Face-Charakter zurückkehren.
Ja, sie muss halt jetzt ein ernsthafteres Face sein, ne? Sie kann nicht,
genau.
Wie du schon sagst, sie kann jetzt nicht direkt wieder Bailey-Buddies haben.
Ja, weil das Ding ist, diese Bailey-Buddy-Geschichte, da war sie halt, das war halt mittlerweile vor 10 Jahren, oh, 8 Jahren, und da war die halt, vor 8 Jahren war sie halt 26, sie ist jetzt auch 34, also, ich glaube, da möchte man noch selber ein bisschen was anderes zeigen.
Ja, man möchte halt ein ernsthafter Charakter sein.
Genau. Mhm. Und, ja, also, wie gesagt, das Match fand ich an sich cool. Der Opener war halt, nicht der Opener, Das Finish, so meine ich es, genau. Das Finish, das war halt, kam auch irgendwie plötzlich für mich. Bailey hat halt Naomi dann gepinnt. Und Stratton durfte halt auch was zeigen. Dave Meltzer hat zwar gesagt, Tiffany Stratton wird, hat die Chance, Goat zu werden, aber das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Wer weiß, was da kommt. Die Frau ist halt auch noch jung, noch relativ frisch, glaube ich.
Ja, die ist jetzt 25 und die ist, ja, gut, die ist 2 Jahre aktiv, oder jetzt knapp 3 Jahre.
Und sie ist besser als eine Naomi, jetzt schon.
Ja, und auch besser
als Nia Jax. Klar, die hängt da niedrig, aber...
Ne. Und, ja, Naomi brauche ich halt immer noch nicht, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Und, klar, also ich sag mal so, sie hat gute Anlagen. Wie gesagt, die wrestelt jetzt erst 2,5 Jahre. Und ich glaube, da wird auf jeden Fall was kommen. Und, der Moonsault sieht halt auch sehr gut aus. Und auch ihre Handspring-Sachen und so. Das ist schon ganz cool.
Also früher oder später. Vielleicht wird sie wirklich, wenn die Entwicklung so weitergeht, warum sollte sie nicht eine der größten aller Zeiten werden, ne?
Ist richtig.
Du so, die Frau hat den Look, die hat das Talent, ja. muss halt dranbleiben.
Dann genau.
Kann das was werden. Ja, ich würde ja, da tatsächlich mitgehen. Das Match mit 13,5 Minuten, auch die optimale Länge. Ich mochte diese Dreier-Chain-Moves-Sequenzen am Anfang sehr, sehr gerne. Das sieht man in der Form auch nicht oft. Tatsächlich. Also finde ich zumindest. Ich habe es noch nicht so oft gesehen. So Chain Wrestling zu dritt. Das haben sie sehr gut hingekriegt. Und danach war das das typische Freeway Dance geworkt. Eine Frau ist raus und die anderen beiden gehen 1 gegen 1. Und am Ende verteidigt Bailey, was ja auch zu erwarten war. Also ich habe tatsächlich nicht mit dem Titelwechsel gerechnet. Und das hat Freude bereitet, würde ich behaupten.
Auf jeden Fall. Ja, da schließe ich mich an.
Wunderbar. Du klingst so, als würdest du noch etwas sagen wollen.
Nee, da hatte ich gedacht, aber nee.
Ach so, gut. Denken ist.
Ich war bei meinen Gedanken schon beim nächsten Match, deswegen.
Ja, dann kommen wir auch direkt zum nächsten Match. Jey Uso gegen Damian Priest um die WWE World Heavyweight Championship. Also ich muss sagen, Damian Priest wirkt für mich momentan nicht wie ein Champion. Das irgendwie, nee. Stand jetzt bin ich mit seinem Run noch 0,0 zufrieden. Auch mit seinem ganzen Auftreten, das wirkt nicht championmäßig. Ich hoffe, dass er da das Ruder noch rumreißen kann, weil ansonsten wird das kein allzu guter Run. Mhm. Und ich muss sagen, mit Jey Uso kann ich halt auch als Solo-Act nichts anfangen. Die Usos sind ein geiles Tag-Team immer gewesen. Die haben immer Spaß gemacht. Geiles High-Flying-Tag-Team. Aber Solo... Ich fand's auch witzig, wie Uso einfach in der Crowd aufgetaucht ist. Und die Crowd einfach bis auf die paar Leute drumherum einfach gar nicht mitkriegen. Also selbst ein paar Leute davor standen, so haben es irgendwie nicht mitbekommen, dass er plötzlich hinter denen aufgetaucht ist.
Ja, aber man musste halt einfach rumjieten und deswegen hat man das halt nicht mitbekommen.
Ey, dieses Jiet, ne? Ich finde das so kacke. Weil er das Gefühl irgendwie in jedem Satz benutzt. So bist du 12? Also ich meine, wir benutzen das Wort ja auch, aber dann nicht in jedem zweiten Satz, Brudi.
Vor allem, er hat sein Moveset darauf aufgebaut. Das ist halt das, was ich so krass finde. Er hat halt sein Moveset mittlerweile so gestrickt, dass er sagen kann, Yeet, macht eine Aktion, macht 2 Aktionen, Yeet, macht eine Aktion. Und das ist halt so, was ich ein bisschen blöd finde. Aber ich muss sagen, das Match, also erst nur zu Damian Priest als Champion, ich verstehe den Punkt. Das Ding ist, er ist eigentlich ein guter Champ, aber der muss schnellstmöglich face-turn und vom Judgment Day weg.
Ja, die Andeutungen hast du ja jetzt schon.
Die Andeutungen hast du jetzt schon.
Also nach dem Match greifen die beiden ihren, also es gab während des Matches Interferences von JD Donak wie auch immer man das ausspricht.
Jamie Donner.
Donner einfach nur? Okay, cool.
Donner.
Von JD und Finn Balor.
So.
Und er ist da halt zwischengegangen, weil er das irgendwie nicht geil fand in dem Moment. So, ja, auch wenn die sich dann bei der McDonald oder? Nee, bei der Raw daraufhin quasi wieder versöhnt haben. So, hey, ja, ey, sorry, Leute. Ich hab da ein bisschen überreagiert. Und so, ja, okay, ey, ne, sorry, wir hätten es auch besser abstellen können, bla, ne.
Ja.
So, da kommt früher oder später jetzt die Implosion vom Judgment Day.
Ja, genau. Und wie gesagt, so den Look und so hat er ja wirklich, um ein Main-Eventer zu sein. Aber ich glaube auch einfach, dass, ich weiß nicht, ob der, zu früh kommt der nicht, aber du musst ihn anders präsentieren. Du merkst halt beim Judgment Day, dass Rhea Ripley weg ist und es fühlt sich so jetzt an, pff, was machen wir jetzt mit denen? Und,
Ja, Rhea ist weg, Dominic Mysterio ist verletzt und beeft sich immer noch mit seinem Vater rum und der ganzen Scheiße, die mir persönlich mega auf den Sack geht mittlerweile. Also,
same.
Die Fehde war letztes Jahr aktiv und die haben sie jetzt plötzlich aus irgendeinem Grund gedacht, oh, machen wir noch mal, machen wir auch nicht. So typisches WWE-Booking irgendwie. Und ja, du musst sie dann jetzt irgendwie auseinanderbringen und dann JD und Finn werden halt ein Tag-Team. Oder, genau. Oder der komplette Judgment Day Turn Face. Das kann auch sein.
Oh.
Aber sehe ich irgendwie nicht so.
Nee, ich sehe da eher, dass Priest Heel Face turnt und dann irgendwann den Titel wahrscheinlich gegen Drew McIntyre verlieren wird. Und ja, und Jey Uso bitte aus der Main-Event-Szene raus. Und ich glaube, der ja, wird jetzt zurück, auch so schnell...
Zurück ins Tag Team. Sie haben es versucht, sie hatten die Hoffnung, ja. Aber ich glaube, sie haben die Hoffnung auch noch nicht ganz aufgegeben.
Nee.
Aber... Ja, ich glaube, lange wird das nicht dauern.
Naja, du, der wird jetzt bei Raw gegen Ilya im King of the Ring gewinnen und dann wird der in der Runde drauf von Gunther kaputt gemacht. Also,
Wahrscheinlich. Gunther wird halt Champ. Also, ja. King of the Ring.
Genau. Aber zu dem Match jetzt. Wir haben jetzt nur drumherum gesprochen. Ja, ich fand's auch nur okay tatsächlich, weil es, wie gesagt, Jey Uso gibt mir nicht viel und dann diese Interference und Damian Priest will eigentlich keine Interference, gewinnt aber am Ende quasi durch eine Ablenkung, weil Jey Uso sich dadurch abgelenkt hat, dass er, hier McDonough und Finn Balor abgewehrt hat. Das hat dann Damian Priest ausgenutzt und dann hatte ja vorher noch Donner Priests Fuß unter das Seil gelegt. Also, er wollte es nicht, aber im Endeffekt hat er ja dann doch mit unfairen Mitteln gewonnen. Und ja, Match war okay, aber da fand ich den Street Fight vorher schon besser.
Das Problem ist, das Match hatte einen großen Nachteil, den zum Beispiel der Main Event nicht hatte. Ich habe keine Ahnung, ob ich das gerade richtig eingeleitet habe, aber das bei beiden Matches oder generell eigentlich bei bis auf dem Women's Tag Team Title hattest du bei keinem Titelmatch ernsthaft geglaubt, weil die alle frisch Champion waren, dass der Titel wechselt.
Nee, ist richtig.
Also ich habe es zumindest nicht geglaubt. Kann sein, dass es vielleicht Rüdiger aus NRW anders sieht. Aber bei allen anderen Titelmatches hast du so ein bisschen das Gefühl, oh, wechselt der vielleicht doch? Erleben wir eine Überraschung? Mal gucken. Also, aber das hattest du bei dem Match nicht. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt wirklich den Glauben daran, dass Jey Uso die Überraschung schaffen könnte.
Nein, das war klar. Also, da muss ich auch sagen, es war ja, also beim, Women's Tag Team Title Match war auch klar, dass da ein Titelwechsel passiert und bei den anderen war ja auch klar, dass alle verteidigen werden.
Eben, aber bei den anderen Titelmatches hattest du das Gefühl im Match, oh, könnte da eine Überraschung auftauchen?
Ja, ist richtig, ja, bei dem halt gar nicht, genau. Ja.
Und das ist dann halt, das nimmt dem Match dann halt wirklich so, keine Ahnung, diese oder macht das Match dann halt zu einer 6 von 10.
Ja.
Statt zu einer 7 oder 8.
Also bei Cage Match steht das auch bei 6,7 und ich bin bei 6, gehe ich halt mit.
Ja. So, gibt es halt Leute, die fanden es halt trotzdem geil oder vielleicht hatten die das Gefühl, ne?
Ja.
Aber ich hatte das Gefühl nicht.
Nee.
Möchtest du noch irgendetwas dazu sagen?
Nee.
Ich hatte übrigens, um das Ganze zu sagen, zum Ende kam das Gefühl so ein bisschen auf.
Mhm.
Aber auch nur ein bisschen und das ist dann halt nicht genug für fast für 15 Minuten, wenn davon 45 Sekunden das Gefühl ist. Ja, wir haben es aber eben schon angesprochen. Die Kabuki Warriors bestehend aus Asuka und Kairi Sane. Zum Glück habe ich nochmal nachgeguckt, weil ich hätte mich fast Io Sky gesagt. haben ihre Women's Tag Team Titel aufs Spiel gesetzt gegen die Muscle Sisters, wie ich sie nenne. Bianca Belair und Jade Cargill. Man muss es nochmal betonen, wie fucking ripped die beiden sind.
Oh ja.
Ja, Dieter, fang noch an. Wie fandst du dieses Aufeinandertreffen?
Erstmal viel zu lang. Ja. Und ich habe das Gefühl, die WWE, also, dass die WWE sehr behütet ist, Jade Cargill einzusetzen. Das weiß man, das sieht man.
Das ist auch aber, eigentlich richtig so in dem Fall.
Ja, aber ich habe das Gefühl, am liebsten würden sie die gar nicht einsetzen im Wrestling. Und was ich sehr schade fand, dass sie das, dass sie nicht mal den Pin holen durfte. Hätte sie das wenigstens gemacht, das fände ich cool. Aber das hat man halt auch nicht gemacht. Und ja, also, wie gesagt, Match, es war okay, es war halt viel zu lang tatsächlich und, aber es ist ja auch nichts, woran ich mich erinnere und, wie gesagt, Cargill zeigt Anlagen, aber sie, ne, sie muss halt, sie braucht immer ein Workaround und sie muss halt eingebettet sein. Klar, mit Asuka und Kairi Sane und Bianca Belair hast du da auch ein gutes Umfeld. Aber ich bin halt gespannt, wenn sie mal ihr erstes Singles-Match kriegen wird. So, ich glaube, ab dann gilt's. Und ich glaube, den Moment will man halt noch sehr lange herausziehen.
Ich hoffe halt, dass die dein Performance Center einfach tagtäglich mit dir arbeiten, so viel es geht. So AEW hat, weil da hattest du sie ja auch hauptsächlich in Singles-Matches, die waren auch alle sehr, sehr kurz und selten wirklich gut. Das Problem ist halt, ihr Vorteil ist halt, dass sie ein fucking Star ist.
Ja, das Ding ist, sie passt auch bei WWE besser. Ich habe auch mal einen Punkt gehört, den ich auch zustimme.
Mhm.
Wenn du bei AEW ein Jahr lang mit Bryan Danielson trainierst und nicht wirklich besser wirst, kann dann WWE Performance Center noch viel mehr rausholen.
Ja, das Performance Center kann dich halt auf den in den WWE-Kosmos und diese das WWE-Korsett
ja,
damit einbauen, ne?
Das ist richtig.
Und das WWE-Korsett ist ja nun nochmal was anderes als Independent Wrestling oder AEW Wrestling.
Natürlich.
Auch nicht vergessen in meinen Augen.
Nein, nein.
Ne?
Das ist durchaus korrekt.
Ja, aber wie schon gesagt, ne, die gute Dame Jade Cargill durfte die meiste Zeit nur am Ringrand gut aussehen. Viel mitmachen hat man ihr nicht gestattet. Die meiste Zeit haben die Kabukis sehr, sehr viel an Bianca Belairs Haaren gezogen. Also, weiß ich nicht, ob die da so einen kleinen Fetisch haben, die beiden Damen. Aber das war so das Hauptaugenmerk in dem Match. Und ansonsten war es halt ein Standard-Tag-Team-Match. Solide, nichts Besonderes und viel zu lang, wie du schon gesagt hast.
Ja, viel zu lang. Das ist halt auch so mein Hauptkritikpunkt einfach.
Kürzt das Match 5 Minuten, kürzt den Opener vielleicht nochmal um 2 Minuten, dann kannst du noch ein sechstes Match auf die Karte packen.
Ja.
Oh. Und, wäre eigentlich ja auch schöner gewesen, wenn du schon 12 Milliarden Euro Ticketkosten hast. In diesem Sinne würde ich sagen, halten wir uns nicht weiter auf, gehen wir zum Main Event, oder?
Yes, sir.
AJ Styles fordert Cody Rhodes für oder auf um Ja. Ich möchte auf jeden Fall die andere. Ich muss sagen, also erstmal, haben die ein neues Leder an dem Belt gemacht? War das schon die ganze Zeit schwarz?
Weiß ich gar nicht. Ich meine, bei WrestleMania war es noch nicht so. Ich meine, ja, ist neu.
Na, ich glaube, dass er vorher eine andere Belt, Lederfarbe hatte. Müsste man jetzt eigentlich nochmal nachgucken, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
Ja.
Und danach haben wir ein richtig, richtig, richtig starkes Match bekommen. Ob das jetzt die von Meltzer gegebenen 5 Sterne verdient hat, lässt sich mit Sicherheit drüber streiten. Aber das war 27 Minuten und 18 Sekunden. Ein Kampf mit offenem Visier. Da wurde sich nichts geschenkt. Das war ein Hin und Her und Hin und Her und Hin und Her. Also gefühlt hat sich alle 2 Minuten geändert, wer gerade die Nase vorn hat. Deswegen fand ich das Match richtig, richtig stark. Weil ich hatte auch wirklich das Gefühl, ja, ne, klar, als ob die Cody bei Mania zum Champion machen und ihn dann den Titel einen Monat später wieder wegnehmen lassen. Aber ich saß hier wirklich und war so, wow, verliert er den Titel vielleicht heute? Und das fand ich dann dementsprechend richtig, richtig stark. Wie siehst du das denn?
Also ich fand das Match richtig gut auch. Wie gesagt, die Fans, die haben mich halt ein bisschen rausgenommen. Ich habe das Match jetzt tatsächlich 2-mal geguckt. Und beim 2. Mal gefiel es mir ein bisschen besser tatsächlich.
Okay.
Und weil, vielleicht bin ich auch jetzt gerade einfach konzentrierter. Ich habe es jetzt gerade noch vor der Aufnahme geguckt, so nebenbei. Und, aber wie du sagtest, die haben beide gegeben, back and forth. Styles hat ordentlich, ja, ein bisschen trainiert. Der hat gut zugelegt, sag ich mal, am Körper. Und,
Er ist bulky geworden.
Genau. Und du, das ist halt einer der besten Wrestler dieses Jahrhunderts. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten.
Ja. Und, once in a lifetime, oder once in a generational talent.
Ja, also das ist halt, der Typ ist halt krass und Cody super. Also, ich hab halt ein großes Problem bei dem Match. Und das ist der Burning Hammer bei 1.
Okay.
Weil der Burning Hammer, also AJ Styles macht den Burning Hammer und Cody kickt bei 1 aus. Das Ding ist, Burning Hammer ist halt ein krasser Move. Da kickst du nicht einfach bei 1 aus. Und das ist halt so ein Mega-Finisher, weil der wurde zum Beispiel von Kenta Kobashi damals in den 90ern nur 7-mal eingesetzt. Und der ist halt auch saugefährlich, muss man dazu sagen. Und was mich da so gestört hat, war, die Fans hat es halt einfach nicht gejuckt, dass bei der WWE ein Burning Hammer genutzt wird und Cody bei 1 auskickt. Und da war ich so, Leute, das ist super krass. Die Fans haben halt
ihr eigenes Ding gemacht.
Genau, und das fand ich so das hat mich halt so richtig genervt. Weil ich war so, Leute, das geht so nicht. Also, das fand ich so richtig blöd, ehrlich gesagt. Ne? Also, ich hab mal auch mit Drew drüber gesprochen, der fand's auch richtig kacke. Flosch, liebe Grüße, fand's auch nicht so cool. Und es hat mich halt wirklich das fand ich ja blöd, weil die Fans sich, anstatt aufs Match einzugehen, haben die sich halt lieber auf sich selber fokussiert und bei dem Main Event halt besonders, ne? Und das gefiel mir halt dann nicht so gut, aber
das Ding ist, die haben sich halt nicht in den Rausch gesungen, wie das normalerweise passieren kann, was dann auch vollkommen in Ordnung ist, mit irgendwas, was auch zum Match passt, sondern die haben AJ Styles angefeuert und irgendwas mit Phenomenal gesungen.
Ja.
Leute, wisst ihr, dass AJ Styles der Bösewicht ist in der Story?
Ja, das ist ja das Ding. Sie haben es gesungen, weil das ist ein französischer Klassiker. Sobald du nur das Wort Phenomenal singst, sagst, singen die dieses Lied. Und es ist halt, wie gesagt, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ey, wäre die Crowd ein bisschen dosierter, wäre das Match vielleicht ein Punkt höher bei mir. Aber so muss ich die Crowd leider berücksichtigen und ich fand sie beim Main Event, passte sie für mich persönlich nicht. Match sonst war super, AJ Styles hat gezeigt, dass es geht. Ich bin froh, dass wir jetzt Titelmatches ohne Roman Reigns Eingriff und ohne Roman Reigns Dynamik haben oder Bloodline Dynamik, sondern einfach mal wieder gute Wrestling Matches im Main Event. Das kann die WWE anscheinend auch.
Ja. Vor allem jetzt, wo halt, also man, du merkst richtig, wie die Qualitätssteigerung auch in den Weeklies dem Vince McMahon weg ist.
Ja.
Weil er nicht mehr 2 Sekunden vor Matchbeginn plötzlich noch alles umwirft. Und weil Hunter offensichtlich, auch natürlich die Erfahrung, die er selbst als Wrestler hat, den eine längere Leine lässt.
Genau.
So, und das merkst du, und das tut dem Produkt einfach richtig, richtig gut. Kannst du mir auch nichts anderes erzählen. So bei aller Antipathie gegenüber der WWE, die wir ja immer über die Jahre immer hatten, so, wir haben ja nie mit Seitenhieben gespart, aber momentan ist das einfach ein gutes Produkt.
Ja.
Ob du es magst oder nicht, ist ja sei mal dahingestellt, aber erstmal ist es besser als die Jahre davor.
Genau. Das kann man auf jeden Fall so sagen und wie gesagt, Smash super und ich bin mal jetzt auf SmackDown jetzt gespannt, heute Nacht dann, wer dann als nächstes für Cody kommt oder ob er seinen Titel überhaupt verteidigen wird bei der nächsten Show.
Also ein World-Title musst du ja auf jeden Fall verteidigen.
Genau.
Dann kannst ja nicht beide einfach sagen, so, nö. Wobei ich glaube, der nächste Pay-Per-View, beziehungsweise P&E, wie es da mittlerweile heißt, ist, glaube ich, Blood Money, oder? Oder kommt davor noch was?
Nee, jetzt ist Blood Money.
Ja. Übrigens, also nicht wundern, Blood Money werden wir hier im Catch Club aussetzen. Die Show werden wir uns nicht geben.
Also wir haben jetzt genau, Blood Money ist an dem Wochenende samstags und Tag später ist SmackDown ist dann auch schon in Jeddah tatsächlich und
gut, also Tag später auch die SmackDown nicht ja. Wirklich verfolgt.
Und Tag nach dem WWE Saudi-Arabien Auftritt ist AW Double or Nothing. Also ist wieder ein dolles Wochenende.
Ist voll.
Genau, und dann ist nämlich der nächste Pay-Per-View am 15.06. Clash at the Castle in Schottlande.
Also, ich glaube, bis auf die großen 5 wird die WWE ja mehr Events auch ins Ausland bringen. Ja. Finde ich jetzt persönlich nicht schlecht.
Ja, also die nächste, die
Verbrecherstaaten sind.
Ja, der nächste WWE hier Premium Live Event so ist in Amerika ist tatsächlich dann erst der SummerSlam.
Und das ist ja einer von den großen 5.
Genau, weil die sind halt Sekunde, habe ich mich gerade verguckt? Schottland. Ach genau, Heatwave ist dann NXT. Genau, dann ist SummerSlam in Cleveland. Cleveland Browns Stadium und dann ist ja 3 Wochen später schon Road to Bash in Berlin, genau.
Jawohl. Damit steht dann auch unsere Roadmap hier für dieses Format im Catch Club fest. Und ich würde sagen, damit, kurze Ausgabe heute, können wir es eigentlich belassen, oder?
So ist es.
In diesem Sinne, ich bedanke mich vielmals bei jedem, der sich das hier angehört hat. Teilt uns gerne eure Meinung mit. Lasst uns 5 Sterne da auf Spotify, iTunes und wo nicht überall. Wie gesagt, ihr findet uns vor allem auf Twitter. Wir haben mittlerweile auch wieder Zugriff auf den Instagram-Account. Da könnt ihr uns auch schreiben. In diesem Sinne, macht sich gut, macht's besser. Haut rein. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands!